Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie, darf euch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, dass es immer wieder ein Herzenswunsch von uns ist, dass wir uns unter sein Wort treffen und dass er uns heute auch wirklich sein Wort aufschließt, was er uns heute mitgeben will für die neue Woche. Liebe Geschwister, ich weiß es nicht. Es mag sein, dass für manche das Lesen des Propheten Hesekiel keine leichte Kost ist. Aber wir sollten wissen, dass Gottes Wort uns nicht zur Unterhaltung gegeben ist und wir werden auch nicht danach gefragt, ob uns nun ein Bibeltext gefällt oder nicht. Natürlich, wenn wir den Propheten Hesekiel durchlesen, werden uns manche oder auch viele harte Reden, wie es so schön heißt, da uns begegnen. Aber man muss auch sagen, selbst Jesus Christus hat das seinen Jüngern auch zugemutet. Ja, Johannes 6, Vers 60, da lesen wir zum Beispiel, viele nun deine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Wer will sie hören? Und dann wissen wir, dass sich einige oder auch viele von ihm abgewendet haben. Und bedenken wir noch Folgendes, solange wir in der Bibel nur solche Worte, Passagen, Textabschnitte herauspicken, die angenehm und nett klingen und womöglich noch aus dem Zusammenhang gerissen sind, verfälschen wir eigentlich das Wort Gottes. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns mal heute Morgen ganz mutig und zuversichtlich einen Hesekiel-Text stellen, ja, der in der Tat wirklich eine sehr, sehr harte Rede ist. Aber wir werden erstaunt sein, was uns dieser Text mitgeben will, wie dieser Text auch in unser heutiges Leben hineinspricht. Also, Hesekiel 14, wir lesen da ab Vers 12. Hesekiel 14, das ist heute mal ein etwas längerer Text. Also Hesekiel 14, ab Vers 12. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treubruch begeht, und wenn ich meine Hand gegen das Land ausstrecke und ihm den Vorrat an Brot wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht der Herr. Und wenn ich wilde Tiere ins Land bringen würde, die Leute ausrotteten und das Land zur Einöde machten, sodass niemand mehr hindurchziehen könne wegen der wilden Tiere, und diese drei Männer wären auch darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein sich selbst und das Land müsste öde werden. Oder wenn ich das Schwert kommen ließe über dieses Land und sprechen würde, Schwert fahre durchs Land und würde Menschen und Vieh ausrotten und diese drei Männer wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter erretten, sondern sie allein würden errettet werden. Oder wenn ich die Pest in das Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Denn so spricht Gott der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Mensch und Vieh. Siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Die sollen zu euch kommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen und euch trösten über das Unheil, das ich über Jerusalem habe kommen lassen und über all das andere, das ich über die Stadt habe kommen lassen. Sie werden euer Trost sein, wenn ihr schon sehen werdet ihren Wandel und ihre Taten. Und ihr werdet erfahren, dass ich nicht ohne Grund getan habe, was ich an Jerusalem getan habe, spricht Gott der Herr. Und jetzt noch die ersten 8 Verse von Hesekiel 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstockes voraus vor anderem Holz, das Rebholz, das im Gehölz wächst? Nimmt man es denn und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Pflock daraus, an dem man etwas hängen kann? Siehe, man wirft es ins Feuer, dass es verzehrt wird. Wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und die Mitte versenkt ist, wozu sollte es dann noch taugen? Siehe, als es noch unversehrt war, konnte man nichts daraus machen. Wie viel weniger kann man dann noch daraus etwas machen, wenn es das Feuer verzehrt und versenkt hat? Darum spricht Gott der Herr, wie ich das Holz des Weinstocks, das im Gehölz wächst, im Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahingeben und will mein Angesicht gegen sie richten. Sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch fressen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte und das Land zur Einöde mache, weil sie die Treue gebrochen haben, spricht Gott der Herr. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, das ist in der Tat eine harte Rede. Aber wir sind und wir dürfen jetzt gespannt sein, wie du uns jetzt dieses Wort aufschließt und was du uns wirklich für die neue Woche da mitgeben willst. Und so wollen wir deinen wunderbaren, deinen herrlichen Namen loben, preisen und ehren. Amen. Ja, liebe Geschwister, aus einem ganz bestimmten Grunde diese beiden Textabschnitte. Ja, einmal Hesekiel 14, 12 bis 23 und 15, 1 bis 8. Aus zwei ganz bestimmten Gründen. Denn es ist ja so, dass ein entscheidendes Stichwort in diesen beiden Textabschnitten so hervorleuchtet. Wenn man in Hesekiel 14 geht, nochmal in den Textanfang, Vers 12, und springt dann anschließend nach Hesekiel 15 und nimmt sich nochmal den letzten Vers vor da, den Vers 8, dann fällt ja ein Wort auf. Und das ist nämlich, dass das Land, dass das Volk Israel die Treue gebrochen hat. Das ist, liebe Geschwister, das ist das entscheidende, das alles überragende Wort, das diese beiden Textabschnitte einrahmt. Was unterscheidet jetzt diese beiden Textabschnitte? Und zwar im ersten Text, also Hesekiel 14, 12 bis 23, da ist uns ja aufgefallen, viermal die gleiche Sequenz, viermal eine Strafe, viermal eine Benennung, viermal dieses Dreigespann, nicht Noah, Daniel und Hiob. Und in Kapitel 15, in den Versen 1 bis 8, wechselt ja jetzt das Thema. Wir erfahren da von einem Gleichnis, wir hören da sozusagen eine Beispielsgeschichte, das Gleichnis von diesem unbrauchbaren Rebholz. Und wir wissen, dass die Propheten immer wieder sehr gerne solche Gleichnisse genommen haben als ein Ausdrucksmittel. Wenn wir da zum Beispiel Jesaja oder in Jeremia hineinschauen, werden wir eine Fülle von solchen Beispielsgeschichten finden. Und trotz dieser textlichen Unterschiede, dieser beiden Textabschnitte, ist aber eine Sache gleich. Es geht immer und immer wieder um dieses Thema von der Treue bzw. von der Untreue. Und wer im Hesekiel weiterlesen möchte, dass dieses Thema von der Treue bzw. Untreue taucht dann nochmal in Kapitel 16 auf, wenn also dort von der Untreue Jerusalems die Rede ist, und es wird nochmal angesagt im Kapitel 23, wenn dort die Treulosigkeit Israels und Judas, also vom lebendigen Gott, angeprangert wird. Und gerade, liebe Geschwister, gerade die Untreue ist im Alten Testament ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und diesbezüglich würde uns auch sicherlich eine Serie von Bibelstellen einfallen aus dem Alten Testament, die sich mit diesem Thema befassen. Ich will nur einen Propheten herausgreifen, einen besonderen Propheten, und zwar den Propheten Hosea. Der greift nämlich auch dieses Thema der Untreue auf und er bringt es mit dem Bild ja, von der Ehe in Zusammenhang. Und dieses Bild von der Ehe, das ist alttestamentlich, wird das immer ganz stark verwendet, nicht für Gottes auserwähltes Volk, also die Braut, und für Gott selbst, der Bräutigam. Und Untreue, liebe Geschwister, meint ja nun, ja, dass jemand eben aus der Beziehung zu dem lebendigen Gott ausgebrochen ist, so wie es, wie wir das hier jetzt gelesen haben, so wie das Volk eben aus dieser Beziehung zu ihrem Gott wirklich ausgebrochen ist, was an sich ja schon schlimm genug ist, liebe Geschwister, aber es ist noch nicht das Schlimmste. Nämlich das Volk, das Schlimmste ist jetzt, dass das Volk, das untreu ist, dass es nämlich in diesem Zustand der Untreue verharrt. Das ist das eigentlich Schlimme und nicht zum lebendigen Gott zurückkommt. Und gerade dieser Zustand des Verharrens in der Untreue, das ist ein Thema im Alten Testament, das sehr, sehr ausführlich behandelt wird und ein Thema, das auch sehr unterschiedlich ja, beschrieben wird. Lass uns mal ganz kurz da stehen bleiben, wie dieses Phänomen der Untreue in der Bibel also eben ganz unterschiedlich beschrieben wird. Einmal mit der äußerlichen Untreue des Volkes Israel gegenüber seinem Gott, nicht was also dadurch zum Ausdruck kommt, dass es nicht mehr an der Beschneidung teilhat, dass die Opferdienste ja nicht mehr konsequent durchgeführt werden, dass diese Festzeiten und diese Sabbate nicht mehr eingehalten werden. Einmal diese äußerliche Untreue. Aber interessant ist auch, dass gerade das kritisiert wird, wenn eben das Volk Israel an diesen Äußerlichkeiten festhält, diese Äußerlichkeiten praktiziert und der lebendige Gott zu ihnen sagt, ich kann dankend darauf verzichten, was ihr da macht. Und das Volk ganz erstaunt fragt, ja, warum denn? Ja, weil euer Herz nicht dabei ist. Das ist das Entscheidende. Der lebendige Gott will das Herz jedes Einzelnen und er will, dass es mit keinem geteilt wird. Und wenn wir jetzt diese drei Ebenen vor Augen haben, dann merken wir, dass jetzt das Bild von der Ehe, was ja im Neuen Testament wieder in Matthäus 19 und in Epheser 5 aufgegriffen wird, jetzt ganz konkret wird. Nicht? Wir haben also diese äußere Ebene, dass der Sohn Vater und Mutter verlassen wird. Dann haben wir die Herzenssache, dass er seiner Frau anhangen wird. Ja, und dann haben wir dieses Alleinstellungsmerkmal, ja, dass nur die beiden ein Fleisch werden. Und das ist ja bei Gott auch ganz wichtig, dieses alleinige Treusein, dass der lebendige Gott also mit keinem also geteilt werden will. Ganz, ganz wichtig. Was war jetzt, liebe Geschwister, was war jetzt der Irrtum des Volkes, wenn es um dieses Thema Treue bzw. Untreue geht? Was war der Irrtum des Volkes? Dass sie tatsächlich dachten, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Das ist ja alles gar nicht so gravierend. Deswegen erwarten wir auch nicht, dass der lebendige Gott in irgendeiner Weise reagiert und sind eigentlich umso mehr überrascht, dass er eben so reagiert. Und wenn das ein Problem mit der Untreue ist und wenn der lebendige Gott dadurch genervt ist und was wir nicht annehmen, aber eventuell sein könnte, dann haben wir immer noch unser kollektives System, das uns absichert. Und das ist hochinteressant, denn dieses kollektive System funktioniert nach dem 1. Mose 18 Modell, das wir alle kennen. Wir alle kennen, liebe Geschwister, ausprobiert und studiert durch den Vater des Glaubens, durch Abraham, auf den sie sich immer wieder berufen haben. Wir sind doch Kinder des Abrahams. Und wir wissen, wie das da vorgegangen ist. Abraham, der Gerechte, der trat also fürbittend für diese gottlosen Städte Sodom und Gomorra ein. Und wir wissen auch weiterhin, ich darf das mal so sagen, dass er Gott sozusagen heruntergehandelt hat auf 10 Gerechte. Und dann wäre die Sache ja klar gewesen. Und die beiden Städte wären dran vorbeigekommen am Gericht des lebendigen Gottes. Und jetzt übertraf das, dieses Denken, dass das Volk jetzt sagt, ja, wir haben ja auch noch unsere paar Gerechte, die also in unserem kollektiven System in Juda und in Jerusalem die berühmten 10 sind. Also was wollt ihr? Druck raus, Spannung raus, unser kollektives System funktioniert. Was will der lebendige Gott eigentlich? Und Gott sagt, nein. Gott sagt, nein. Das funktioniert nicht. Ich greife jetzt mal stellvertretend 3 hervorragende Exponenten aus dem Alten Bund heraus, nämlich Noah, Daniel und Hiob. Und selbst wenn diese 3 anwesend wären, was sie ja jetzt nicht sind, können sie euch nicht retten, sie können sich nur selbst retten. Und damit hebelt der lebendige Gott ganz klar und ganz eindeutig diese kleine, billige Theologie seines Volkes aus, die dachten, dass sie also mit diesem kollektiven System nicht an dem Vorwurf der Untreue vorbeikämen. Er hebelt es also raus und Gott sagt ihnen heraus aus eurem kollektiven System, sondern hinein in die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Das war der erste Irrtum. Der andere Irrtum, und da kommen wir jetzt auf diesen zweiten Textabschnitt aus Hesekiel 15 zu sprechen. Der zweite Irrtum, der kommt jetzt in diesem Gleichnis zum Tragen. Dass es da heißt, du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstockes voraus vor anderem Holz? Das Rebholz, das im Gehölz wächst. Eigentlich ist das ja eine gemeine Frage. Eigentlich ist das ja eine gemeine Frage, da jedermann sofort weiß, dass Rebholz ja du wirklich nicht irgendetwas Vorteilhaftes gegenüber anderen Holzarten hat. Also da braucht man kein Holzexperte zu sein, kein Stuhl, kein Tisch, kein Schrank wird aus Rebholz produziert. Da kannst du nichts mit anfangen. Das kannst du also nur noch verfeuern. Und das hat übrigens später ja auch Jesus Christus gesagt. Johannes 15, dieses berühmte Kapitel. Da sagt er in dem Vers 6, wer nicht in mir bleibt, ja, was geschieht mit ihm? Der wird weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen verbrennen. Also mit totem Rebholz fängst du in der Tat nichts an. Jetzt könnte man natürlich einwenden und könnte sagen, aber Rebholz, Weinstock, Weinberg, das war doch das Symbol des Volkes Israel. Und wenn wir so einige Stellen aus dem Alten Testament herausnehmen, Jesaja 5, Abvers 1, folgende, nicht, da wird Israel mit dem Weinberg verglichen. Oder nehmen wir den Psalm 80, dieser große Lobpreis auf den Weinstock Israel, also durchaus etwas Positives. Doch es geht um das Holz, liebe Geschwister, und Gott sagt, Israel, wenn du meinst, dass du etwas voraus hättest, dass du etwas Besonderes, dass du etwas Besseres wärest, dann täuschst du dich ganz gewaltig. Und mit diesen beiden Irrtümern geht der lebendige Gott jetzt mit seinem Volk ins Gericht. Und wir hören das, wir lesen das heute, wir stehen daneben, ja, und wir machen jetzt unsere wunderbaren Entdeckungen aus diesen beiden Textabschnitten. Und die erste ganz wichtige Entdeckung ist nämlich die Treue zu unserem Gott. Ja, liebe Geschwister, dabei ist es unter Umständen notwendig, dass Gott mal ganz heftig in unser Leben hineinwirken muss, was uns dann hoffentlich wieder wachrüttelt. Nicht, das ist eben nicht nebensächlich, dass Gott also sagt, wenn es um Treue bzw. Untreue geht, dann bist du da im absoluten Kernbereich der Beziehung zwischen mir und dir. Und dann wirst du auch von mir eine ganz deutliche und klare Reaktion erfahren. Dann fahre ich wirklich, und deswegen dieser harte Text, deswegen fahre ich auch mein volles Set auf, was du wirklich dann spüren wirst. Das ist also wirklich nicht etwas nebensächlich. Und der lebendige Gott, wenn wir uns jetzt mal wieder zurückgehen auf das Volk, er hat es angekündigt. Wir haben die Bibel vor uns, wir haben die entsprechenden Parallelstellen dazu. Nicht erst in 3. Mose ab Kapitel 26, dieses große Kapitel von Segen und Fluch, wo der lebendige Gott seinem Volk klipp und klar erklärt, was passiert, wenn es ihm untreu sein wird. Und die Gerichtsankündigung nicht, die kam eben dann nicht völlig überraschend. Und jeder Satz, den hier der Prophet Hesekiel im Namen des lebendigen Gottes sagt, nicht jeden Satz hier, der löst bei allen, die das Gesetz kannten, und das waren, ich nehme mal an, das waren nicht wenige, löst bei ihnen einen Wiedererkennungseffekt aus, derart aus, dass sie sagen, ja in der Tat, das ist ja Levitikus Kapitel 26, das haben wir ja schon mal gehört, das hat Gott uns ja eigentlich schon mal gesagt, damit mussten wir eigentlich rechnen, was er uns heute durch den Propheten Hesekiel sagt. Und dann gibt es weiterhin diese große Parallele in Jeremia Kapitel 15 ab Vers 1. Da kommen statt dieser Persönlichkeiten Noah, Daniel und Hiob kommen zwei andere Exponenten aus dem Alten Bund, nämlich Mose und Samuel. Und dann heißt es da, und der Herr sprach zu mir, und wenngleich Mose und Samuel vor mir stehen, so habe ich doch kein Herz zu diesem Volk. Treib sie weg von mir, lass sie dahin fahren. Und für uns neutestamentliche Gemeinde, liebe Geschwister, ist eben jetzt nicht nur 3. Mose 26 und nicht nur hier Jeremia 15 entscheidend, sondern wir entdecken, dass diese vier Strafen, von denen wir da gehört und gelesen haben, dass die eine endzeitliche Zuspitzung im Buch der Offenbarung erfahren. Genauer in den Siegelgerichten, noch genauer in diesem vierten Siegelgericht, dieser apokalyptische Reiter. Und da lesen wir in Offenbarung 6, Vers 8, und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name hieß der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. Jetzt kommt es, mit Schwert, mit Hunger, mit Tod und durch die Tiere auf Erden. So hochinteressant. Genau wieder diese vier Strafen. Nicht? Sie gehören zum Sortiment, sie gehören zum Repertoire des lebendigen Gottes, mit denen er einst auch diese Völkerwelten richten wird. Genau wieder diese vier Strafen. Und so hoffe ich, liebe Geschwister, dass wir das hier wirklich realisiert haben, dass Gott uns durch diese heftige Reaktion seinem Volk gegenüber, dass er uns also da auch wieder wachrüttelt. Und diese Art von Reaktion des lebendigen Gottes, ja, sie darf uns nicht unverhältnismäßig vorkommen. Ansonsten kriegen wir Probleme, liebe Geschwister. Ansonsten kriegen wir wirklich Probleme. Nein, nein, liebe Geschwister, dass wir Gott, unseren Vater und damit auch unseren Herrn Jesus Christus wirklich besser kennen und lernen und uns nicht täuschen lassen. Treue ist ein ganz wichtiges Erkennungszeichen der Beziehung zwischen Gott und dir. Seine Treue zu dir und deine Treue zu ihm. Das müssen wir ganz klar sehen. Und das dürfen und müssen wir wieder an diesem Morgen ganz neu erfassen. Ja, und eben durchaus auf dem Hintergrund dieser erschütternde Geschichte dieses erschütternden Textabschnittes, die wir ja vorhin gehört haben. Und diese Treue, er zu dir und du zu ihm, ja, basiert ja nicht auf einem, was soll ich sagen, basiert ja nicht auf einem Versicherungsvertrag oder basiert ja nicht auf irgendeine Form von Anständigkeit, liebe Geschwister, sondern sie basiert auf einer ganz tiefen Vertrauensbeziehung, die du zu ihm haben darfst und Gott dir Treue zugesagt hat. Und deshalb gehört alles, was Treue ist, gehört in den Kernbereich unseres Glaubens. Dranbleiben, dabei bleiben, liebe Geschwister, zurückkehren, in Beziehung sein, echt sein, verlässlich sein, dazu stehen, gehorchen, vertrauen und was uns sonst noch einfällt. Nicht mit Kopf und mit Herz. Und das heißt Treue. Treue heißt nicht perfekt sein. Treue heißt nicht vollkommen sein. Sondern Treue heißt dieses ungeteilt sein, ganz dem Herrn wirklich gehören. Da wird uns ja in 1. Mose 17, liebe Geschwister, um mal ein kleines Beispiel zu bringen, da wird uns ja in 1. Mose 17 eine ganz faszinierende Geschichte beschrieben. Nicht nach 13 Jahren Sendepause kommt plötzlich der lebendige Gott wieder in das Leben des Abraham hinein. Mit 86 Jahren hat er sozusagen die letzte Botschaft des Allmächtigen bekommen im Zusammenhang mit dieser ganzen Hagar-Geschichte. Und da war 13 Jahre Ruhe. Mit 99 Jahren ist es bei Abraham aber nicht so, dass er reumütig zum lebendigen Gott kommt, sondern der lebendige Gott kommt in seiner Treue zu ihm und sagt ihm in 1. Mose 17,1: Ich bin der allmächtige Gott. Und jetzt kommt es, wandle von mir und sei fromm. Und das ist nichts anderes, sei treu, sei ganz, sei ungeteilt. Das will der lebendige Gott diesem Abraham klar machen. Abraham, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht vollkommen sein, du musst nicht moralisch da ohne Fehler sein, sondern du musst ungeteilt sein, du musst ganz sein, du musst treu sein. Nicht irgendwie außerhalb der Beziehung zu mir. Das will er ihm also klar machen. Und das sagt der lebendige Gott, ja, dem Vater des Glaubens, dem Abraham. Und das sagt er natürlich auch dir und das sagt er natürlich auch mir. Und er will uns wirklich ganz, das heißt, er will uns äußerlich, er will uns innerlich, er will uns allein, nicht, ja, wie in einer Ehe, wie in einer Ehe, einer gut funktionierenden Ehe im Sinne der Bibel. Und deswegen, Hesekiel 14, dabei sind wir ja noch, Hesekiel 14 lässt dich wirklich in dieser heftigen Reaktion des lebendigen Gottes gegen sein Volk wirklich spüren, wie wichtig genau das für Gott ist, treu zu sein, ja mit allem, was dazugehört, auch mit deinen Heldentaten, mit deinen Glanztaten und was weiß ich, mit deinen Heiligungserfahren, aber auch mit dem allem, was in deinem Leben falsch läuft, was da schief läuft. Deswegen sagt der Gott weiter, wundere dich nicht, mein Sohn, meine Tochter, wenn ich äußerst heftig reagiere, nicht wenn du einen Fehler machst, nicht, wenn du in Anführungsstrichen fällst, nicht, wenn du deine eigenen Maßstäbe da nicht erreichst, sondern wenn du untreu bist in dem Sinne, dass du außerhalb bist der Beziehung zwischen mir und dir. Das will der lebendige Gott. Und jetzt verstehen wir auch die Passagen von Jesus Christus, nicht in denen es um Treue geht. Erinnern wir uns an seine Endzeitreden. Was verlangt er von der Endzeitgeneration? Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, und das ist es, da kannst du auch treu einsetzen. Wer bis ans Ende treu ist, der wird gerettet werden. Und das waren ja gerade die Erkennungsmerkmale oder die Kennzeichen der Gemeinde zu Philadelphia. Dass sie treu gewesen ist, zu Jesus Christus, dass sie treu gewesen ist zu seinem Wort und dass sie die Treue bis zum Ende durchgehalten hat. Und darum geht es dem lebendigen Gott. Die Haushalter müssen was? Sie müssen treu erfunden werden. 1. Korinther 4, Vers 2. Also das ist das Wichtigste und der erste wichtige Punkt, die Treue zu unserem Gott, nicht unsere Perfektion, nicht unsere Vollkommenheit, nicht unsere Makellosigkeit, nicht unsere, was weiß ich, unsere Fehlerlosigkeit, was wir sowieso nicht hinbekommen. Aber das möchte der lebendige Gott, diese Treue zu ihm, dieses Ungeteilte, ganz mit ihm. Erster wichtiger Punkt, diese Treue zum lebendigen Gott. Eine zweite Entdeckung machen wir, einen zweiten wichtigen Punkt, den benenne ich aber erst nachher, gleich am Ende. Jetzt müssen wir uns nämlich in einem zweiten Punkt, müssen wir uns mal über diese drei Exponenten da, über diesen Noah, über Daniel und Hiob, müssen wir etwas sprechen. Man kann sich ja die Frage stellen, warum nimmt Gott ausgerechnet diese drei? Und warum in dieser Reihenfolge? Warum in einer zeitgeschichtlichen Reihenfolge, wie wir Deutschen das so gerne hätten? Nicht? Oder warum nicht in einem bestimmten Ranking? Aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber einer in dieser Aufzählung, der irritiert die Theologenwelt, das ist nämlich der Daniel, dass sie sich nämlich fragt, was hat der Daniel eigentlich in Hesekiel 14 zu suchen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Denn der Daniel war ein Zeitgenosse Hesekiel. Und da können wir sehen, wie wunderbar Gott das macht, dass er auch einen ganz aktuellen Fall nimmt. Nicht Daniel ist also ganz aktuell. Während die anderen beiden, Noah und Hiob, ja zeitgeschichtlich doch etwas zurücklagen. Doch zeitgeschichtlich weit in die Vergangenheit liegen. Also diese Trilogie, dieses Dreigespann, ja, es ist schon etwas Spezielles. Aber diese drei, warum diese drei? Diese drei sind nämlich wichtig, weil sie nämlich mit dem kollektiven System zusammenhängen. Deswegen sind sie so wichtig und wahrscheinlich hat sie deswegen Gott also genommen. Denn diese drei hatten einerseits in ihrer Persönlichkeit eine Gerechtigkeit und andererseits hatten sie auch immer eine kollektive Funktion. Das heißt, dass sie andere mitgerettet haben. Ja, gehen wir mal ganz kurz durch. Noah, wissen wir, Noah hat also seine Familie mitgerettet. Nicht das Frommsein, das Gerechtsein, nicht dieses Noah hat andere mit in die Arche gebracht. Daniel 2, in Kapitel 2 dieses Daniel-Buches, stehen sie alle auf der Todesliste, inklusive Daniel und seine Freunde. Weil nämlich die Weisen des Königs Nebukadnezars nicht in der Lage waren, seinen Traum wiederzugeben, geschweige denn ihn auszulegen. Aber durch die Weissagung des Daniels, das lesen wir im Kapitel 2 ab Vers 48, nicht werden seine Freunde, werden seine Weggefährten gerettet. Und Ähnliches lesen wir eben jetzt auch bei Hiob. Nicht im Kapitel 42 ab Vers 7, da lesen wir, also so ziemlich am Ende des Hiobsbuches, dass seine Freunde nur aufgrund der Fürbitte des Hiobs die Chance bekamen, eben doch noch da durchzukommen. Wir kennen ja alle die Reden dieser drei Freunde. So, und jetzt sagt Gott, alle drei, so sagt uns jetzt der lebendige Gott, und das kann uns natürlich neutestamentlich etwas nervös machen, etwas stutzig machen, hatten also eine Gerechtigkeit. Durch die, also wie wir ja jetzt gerade gehört haben, an den Beispielen, sie also andere wirklich mitgerettet haben. Wir aber hier als neutestamentliche Gemeinde, wir sind ja schon etwas weiter und wissen, dass wir allein durch Jesus Christus oder allein durch das Erlösungswerk Jesu Christi, allein durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen auf Golgatha gerettet werden. Das wissen wir. So. Jetzt müssen wir aber Folgendes bedenken. Wenn wir von der Gerechtigkeit sprechen, dann dürfen wir alttestamentlich nicht zu kurz denken. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Denn all diese Gerechtigkeit dieser drei Leute ist jetzt keine Gerechtigkeit im negativen gesetzlichen Sinne, sondern es alle drei Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die von Gott geschenkt worden ist. Und an dieser Stelle mal ganz kurz die entsprechenden Schriftbeweise. 1. Mose 6, 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ach so, dann ist ja alles klar. Nicht mehr brauche ich nicht zu wissen. Danke, Herr, dass du dem Noah Gnade geschenkt hast. Bei Daniel wissen wir im Grunde genommen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wenn Sie sich mal das ganze Buch da durchlesen. Und deswegen nehmen wir nur einen wichtigen Vers aus seinem großen Bußgebet. Kapitel 9, Vers 18. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, und jetzt kommt es, und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Es ist also die Barmherzigkeit Gottes, die also den Daniel gerecht macht. Und dann entsprechend bei Hiob, Kapitel 19, Vers 25, siehe, ich bin zu gering, dir zu antworten, aber, das ist jetzt sozusagen eigentlich das i-Tüpfelchen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen und ich weiß, dass mein Erlöser, wir könnten jetzt noch ergänzen, hinzufügen, mein Retter, mein Heiland lebt. Nicht Gott hat also, das ist jetzt der zweite wichtige Punkt, den wir also mitnehmen, dass es etwas Großartiges ist, dass der lebendige Gott all den Dreien da eine Vertrauensbasis oder eine Vertrauensbeziehung geschenkt hat, die basiert auf Gnade, auf Barmherzigkeit und auf den Erlöser, Retter, Heiland Jesu Christi. Solche Persönlichkeiten, liebe Geschwister, die werden hier beschrieben. Die werden hier beschrieben. Und solch eine Persönlichkeit darfst auch du sein. Darfst auch du wirklich sein in Gott, unserem Vater, der dir Gnade und Barmherzigkeit schenkt. Und auch in Jesus Christus, unserem Erlöser, unserem Retter, unserem Heiland, durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen auf Golgatha. Der zweite wichtige Punkt, dieses Großartige, dass er uns auch diese Vertrauensbeziehung geschenkt hat, die er einem Noah, einem Daniel und einem Hiob geschenkt hat. Eine weitere wichtige Entdeckung, die wir machen, ist, dass der lebendige Gott nie aufgibt. Was wir so bis jetzt gehört haben und was wir mit Gottes Hilfe versucht haben, also auszulegen, ja, es geht so in diesem Kapitel 14 so bis Vers 21. Wir haben da jetzt von diesen vier Strafen gehört, wir haben da von diesen Exponenten gehört, von Noah und von Daniel und von Hiob, und dass sie also vor diesen Strafen nicht retten können, sondern nur sich selbst. Und in Vers 21 dieses 14. Kapitels wird summa summarum diese vier Strafen, die werden dann noch einmal aufgezählt. Und wenn man so diese 21 Verse schon gelesen hat, dann hat man sich so auf einen bestimmten inhaltlichen Duktus, so auf eine bestimmte inhaltliche Richtung eingelassen, und man meint jetzt, so nach Vers 21 geht es jetzt so in diesem Duktus, in dieser Richtung weiter. Und jetzt kommt plötzlich das Wörtchen siehe. Jetzt kommt plötzlich ab Vers 22 das Wörtchen siehe. Und da lesen wir, siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Und wir wissen, wenn in der Bibel das Wörtchen siehe auftaucht, dann werden wir zumindest alle hellwach. Weil nämlich jetzt ein vollkommen anderer Tenor in den Text hineinkommt. Genau das ist hier der Fall, durch diesen Vers 22. Und wir haben ja gerade noch das Gegenteil gehört, dass selbst ein Noah, ein Daniel und ein Hiob Söhne und Töchter eben nicht retten können. Und jetzt sagt der gleiche Gott, einen Vers weit später, siehe, so sollen einige übrig bleiben und so weiter. Einige macht das nervös, andere hoffentlich tiefglücklich. Und hier entdecken wir genau diesen Geist, liebe Geschwister, genau diesen Geist, den wir unter anderem mit großer Ergriffenheit auch beim Apostel Paulus kennengelernt haben, in 2. Timotheus 2 ab Vers 11. 2. Timotheus 2 ab Vers 11. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir auch mitleben. Dulden wir, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und damit will uns, und das ist das nächste Wunderschöne, was wir also mitnehmen dürfen, dass Gott uns also auch mit diesem erschreckenden Text sagen will, meine Treue geht unverdientermaßen weiter. Ich gebe nicht auf. Wir kennen ja diese alte Regel, man soll nie, nie sagen. Aber hier passt es. Hier sollen wir wirklich, Gott gibt nie auf. Hier dürfen wir das mal so sagen. Gott gibt nie auf. Das ist das Dritte. Jetzt haben wir also drei ganz wichtige Erfahrungen, drei wichtige Entdeckungen gemacht, dass wir sagen, ja Herr, ich verstehe wirklich, Treue ist ganz, ganz wichtig. Ja, Herr, ich weiß, es ist etwas Großartiges, dass du mir eine Vertrauensbeziehung geschenkt hast, wie einem Noah, einem Daniel und einem Hiob, mit Barmherzigkeit, mit Gnade und mit dem Löser, Retter und Heiland Jesu Christi. Und ja, Herr, das ist auch etwas Wunderschönes, dass du nie aufgibst, dass ich das weiß, selbst da, wo ich also untreu bin, nicht, und du heftig in mein Leben hineinwirkst, dann machst du mit deiner Geschichte mit mir weiter. Wunder, wunderschön, dass ich das wissen darf. Und wenn ich das jetzt wieder ganz neu verinnerlicht habe, liebe Geschwister, und jetzt kommen wir auf diesen zweiten Textabschnitt zu sprechen, dann liest und hörst du das ernüchternde Gleichnis von diesem unbrauchbaren Rebholz aus Hesekiel 5, 10 liest du mit hörst du mit neutestamentlichen Ohren. und liest du ganz anders. Dann ist nicht mehr Israel der Weinstock, ist nicht mehr das alte, kaputte, sich selbst erhebende Rebholz, sondern heißt es nach Johannes 15,1 folgende: Ich, Jesus, bin der Weinstock. Jede Rebe an mir, ja, die keine Frucht bringt, die werde ich wegnehmen. Und jede Rebe, die Frucht bringt, werde ich reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, darum bleibt in mir und ich in euch. Und jetzt bekommt dieses Rebholz in Jesus Christus nochmal eine ganz andere Bedeutung, liebe Geschwister. Jetzt ist es nicht mehr so wie im alten Bund, dass das Rebholz, das haben wir ja vorhin auch gelesen, schon oben verbrannt, schon unten verbrannt, übertragen bedeutet das, also das Nordreich ist schon längst überrannt und zerstört, 722 vor Christus durch den assyrischen König und Teile des Südreiches 597 vor Christus durch den König Nebukadnezar auch schon teilweise zerstört. Und alle dachten, naja, ein Rest ist noch übrig geblieben, wir sind nochmal davongekommen, dank der Gnade des Königs Nebukadnezar hat er uns noch übrig gelassen. Und jetzt kommt der lebendige Gott und sagt, irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Oben ist weg, unten ist weg, die Mitte ist schon versenkt und den Rest bringe ich auch noch durchs Feuer. Und es hat nicht viele Jahre gedauert, nicht, da hat der König Nebukadnezar auch den Rest noch überrannt. Also das ganze Rebholz, der Norden, wie gesagt, verbrannt, der Süden verbrannt, die Mitte verbrannt. Und jetzt heißt es in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, Jesus Christus. Es gibt eben einen neuen Weinstock, der einen Namen hat, nämlich Jesus Christus, dem du gehörst. Und das darfst du jetzt hier aus diesem Gleichnis mitnehmen. Aus diesem Gleichnis von diesem unbrauchbaren Rebstock darfst du das wirklich mitnehmen und dir vor Augen stehen, darfst du das wirklich lesen und erkennen. Du bist in Jesus Christus, dem wahren Weinstock. Du bist ein Teil von ihm und du wirst da bleiben und du wirst nicht von ihm weggehen. Nochmals Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, liebe Geschwister, wenn ihr heute also aus dem Gottesdienst geht, dann will das Hesekiel 14 und Hesekiel 15 wirklich bei euch anrichten, dass wir wirklich erkennen, das ist wichtig, die Treue zu unserem lebendigen Gott. Wir kommen wirklich zurück zu dir. Das ist etwas Großartiges, Herr, dein Geschenk des Vertrauens mit Gnade, mit Barmherzigkeit und mit dem Erlöser, Retter und Heiland, Jesu Christi. Und das ist etwas Wunderschönes, Herr, dass du nie aufgibst, auch wenn ich untreu geworden bin. Ja, und die Summe von alledem ist, dass ich, dass du, dass wir bei Jesus, dem wahren Weinstock, angekommen sind. Und deswegen wollen wir auch gleich nach dem Gebet dieses Lied von Johann Philipp Spitter singen. Ich lese nur die erste Strophe vor. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, an dieser Stelle möchten wir dich wirklich bitten, vergib uns. Ja, wo wir die Grundachsen der Beziehung zu dir wirklich verschoben haben, wo wir auf Anständigkeit großen Wert legten, auf Erfüllung irgendwelcher religiöser Maßstäbe oder ja, die Sache haben einfach ganz einfach laufen lassen. Hab du ganz herzlichen Dank, dass du uns auch nach Untreue wieder zurücknimmst. Und habe Dank, dass wir ganz, echt, ungeteilt bei dir sein dürfen. Ja, Herr Jesus Christus, es ist wirklich unser Herzenswunsch, dir treu zu sein. Und hab du auch ganz, ganz herzlichen Dank für das Glaubensgeschenk. Wie einem Noah, wie einem Daniel, wie einem Hiob, hast du auch in unserem Leben Gnade, Barmherzigkeit und uns den Erlöser, Retter und Heiland Jesus Christus gegeben. Und wir danken dir, dass du nie mit uns noch nicht mit uns fertig bist, dass du nie mit uns fertig bist. So bist du uns, Jesus Christus, das Wichtigste, das Größte, das Schönste und das Wertvollste, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke für dein Wort an diesem Morgen und für den Weg, den wir mit dir, dem Weinstock, gehen dürfen. Und darüber loben und preisen und ehren wir dich. Amen.